Willkommen zum Gründergespräch auf dem Leinenlos-Blog. Mein Name ist Manfred Treuke. Heute treffe ich Heiko Butz, den jungen Gründer des Unternehmens Guafair. Guafair stellt ein neues, anregendes Produkt aus Kakao und Guarana her. Das ist eine Art Kakaogetränk für Erwachsene, das durchaus als Alternative zu Kaffee gesehen werden kann. Von der Idee, entstanden in einer Studentenbude, bis zum heutigen jungen Unternehmen, das dabei ist, sich ganz professionell aufzustellen, sind gerade mal 9 Monate vergangen. Ich habe Heiko spontan in einem Café in Hamburg getroffen, weil die Gründungsgeschichte von Guafair so spannend ist. Natürlich waren noch andere Gäste dort und so ließ sich Hintergrundgeräusch bei der Aufzeichnung nicht ganz vermeiden. Die interessanten Einblicke in die Gründungsgeschichte lassen die Geräuschkulisse aber schnell vergessen.
Hallo Manfred.
Hallo Heiko. Ich freue mich, dass wir es heute geschafft haben, uns hier mal zu treffen. Du gehörst ja zu einem der Firmengründer, die das ganz in jungen Jahren gemacht haben. Ich finde das immer ausgesprochen spannend, weil meine Beobachtung so ein bisschen ist, dass in letzter Zeit auch relativ häufig so Gründungen direkt aus dem Studium heraus passieren. Das passt zu meiner Generation eigentlich eher immer nicht so. Von daher finde ich das ganz spannend, mal zu hören, gibt es so Anstöße, die im Studium schon kommen?
Das war eigentlich zeitunabhängig. Wir wollten etwas Neues machen, einfach was ein neues Produkt erschaffen, haben davor mit Kaffee experimentiert, fanden das auch interessant, aber das war nicht so das Richtige, was wir wollten.
War das jetzt ein langer Findungsprozess oder war das irgendwann eine Idee, die man so geboren hat aus so einer Laune heraus? Wie muss man sich das zeitlich vorstellen?
Wir sind das eher analytisch angegangen. Aha. Also ich habe naturwissenschaftlich studiert. Da habe ich immer nebenbei gearbeitet und da halt auch viel so analytisch gearbeitet mit Konzentrationsreihen, wie man sowas aufbaut, wie man das vernünftig abmisst, wie man so Versuche designt. Und das haben wir so ein bisschen übernommen bei uns. Wir wussten dann, okay, wir wollen was mit Guarana machen. Nur mit was? Weil Guarana selber hat uns vom Geschmack nicht so überzeugt. Wir wollen es mit irgendwas mischen. Und da haben wir mit 8 Getränken angefangen, sind in den Supermarkt gegangen und haben uns überlegt, okay, nehmen wir mal Mangosaft mit und Orangensaft und Soda und Kakao unter anderem und noch andere Sachen. Und das war bei Daniel in der WG in der Nähe von der Uni Köln. Haben wir das alles vorbereitet und sind dann zum Mittagessen immer in die Mensa gegangen. Und da trifft man halt immer Freunde und Bekannte und dann gleich mitgenommen und zu Hause war das alles schon vorbereitet und da haben die Leute halt probiert, denen hat das auch Spaß gemacht, weil das war was ganz Neues. Und da haben wir so ein System dahinter entwickelt, wie man halt evaluieren kann, was sagen die Leute zum Geruch, zum Geschmack, zu der Konsistenz und haben das dann so weiterentwickelt. Leute fanden das mit Kakao am besten. Dann haben wir die anderen alle erstmal weggelegt und das mit Kakao nachverfolgt. Dann mit der Würzung viel gespielt. Einfach mit unseren zukünftigen Kunden sozusagen direkt interagiert. Was fehlt euch? Worauf habt ihr Lust?
Und nachdem ihr die Idee dann hattet, was brauchtet ihr dann irgendwie, um wirklich starten zu können? Also die Frage ist ja auch immer, wie viel Startkapital brauche ich? Wie lege ich es da an? Habt ihr das auch da sehr analytisch gemacht im Sinne von, jetzt mache ich einen Businessplan und überlege mir irgendwie mal genau, wie ich wachsen will? Oder ist das dann mehr so aus sich herausgewachsen?
Erst die Praxis und dann die Theorie hinterher. Das hat uns auch mehr Spaß gemacht. Das war Sommer und das Fenster war auf in der WG und wir haben Musik gehört und haben dann da hin und her gemischt und immer Freunde getroffen, eingeladen. Wir haben probiert, weiterentwickelt. Geld brauchten wir natürlich. Haben selber relativ viel investiert, aber es war sozusagen unser Hobby. Und nach einer Zeit kriegt man so raus, wie man das auch besser machen kann, wenn man dann sicher ist, okay, Kakao ist eine Komponente und Guarana ist die andere Komponente. Dann kann man schon mal zielgerichteter in die Richtung weitergehen.
Und dann musste ja irgendwann der Schritt kommen, dass ihr angefangen habt, das ein Stückchen professioneller aufzuziehen und das wirklich auch dann in entsprechend verkaufsfertigen Packungen irgendwie abzuliefern und ja überhaupt euch zu überlegen, wie sind eure Vertriebswege, also wie ist das vor sich gegangen?
Wir haben ganz am Anfang das halt gemacht, was fast jeder macht, dass er nur daran denkt, an den Endkonsumenten zu verkaufen, weil man das selber so gewöhnt ist. Ja. Wir haben dann erstmal so ein bisschen an Freunde verkauft, die halt probiert hatten, die meinten, boah, das ist ja richtig gut, das hätte ich gerne. Und wir hatten die Verpackungen schon, haben halt einige durchprobiert, haben uns dann für die wir jetzt benutzen, also mit so einem Recyclingpapier außen entschieden. Und Etiketten hatten wir noch nicht. Also wir haben das am Anfang mit Edding da drauf geschrieben. Naja, und dann haben wir uns beworben für die Entrepreneurship Summit in Berlin letzten Oktober. Da dachten wir, okay, machen wir einfach mal. Und dann haben die uns genommen. Naja, und dann haben wir weiter viel über Freunde gemacht. Also ein Freund von mir von früher aus Rupswede, der ist Designer. Mit dem haben wir uns dann nachtlang hingesetzt, Bier dazu getrunken und dieses Design entwickelt, das Etikett. Das Logo hat lange gebraucht, also das unterschätzt man unheimlich, das ist ja dieser Affe jetzt.
Ja, ja, genau.
So sieht das banal aus, aber da erstmal hinzukommen, was komplett Neues zu erschaffen.
Wo sind wir jetzt in der Zeitachse, von der ersten Idee bis hin zu diesem...
Also wir haben im Sommer 2013 angefangen zu mischen. Das wurde irgendwann viel zeitaufwendiger. Und dann habe ich irgendwann meinen Job gekündigt, weil das mit dem Angestelltenverhältnis war nicht so mein Ding. Habe viel gelernt da und bin auch sehr dankbar für die Erfahrung. Aber mir war klar, es soll in die Richtung weitergehen.
Musstet ihr jetzt, um sozusagen in diesen ersten Produktionsschritt zu gehen, relativ viel schon investieren? Also man braucht irgendwann wahrscheinlich ein etwas größeres Lager. Wahrscheinlich muss man eure Tüten, die ihr drucken lassen müsst, irgendwie auch eine Zeit lang vorhalten. Ich weiß gar nicht, was man an Hygienebedingungen berücksichtigen muss. Also ich stelle mir vor, dass sich da noch eine ganze Menge Fragen auftun, die man auch noch behandeln muss, neben so dem, was man hauptsächlich erstmal im Sinn hat.
Wahnsinnig viel. Also es ist wie eine Ausbildung in ganz vielen Berufen, die man da macht. Wir haben alles ziemlich locker genommen, außer die Hygiene. Das war von Anfang an was, was wir sehr ernst genommen haben, weil wenn man das nicht ernst nimmt, dann kommt das Gesundheitsamt ganz schnell, was auch richtig ist, und macht einem den Laden zu. Mit den, du hast angesprochen, mit den Packungen, das geht. Also man bestellt davon 1000 Stücke und die sind im Karton und die standen in unserem WG-Zimmer.
Okay.
Also unsere WG-Zimmer wurden zu Lagern. Das war am Anfang sehr viel Motivation dahinter. Also das ist so persönliche Begeisterung. Und dass man mit seinem Teampartner, mit den Freunden und so, dass man daran Spaß hat. Weil sonst würde man das nicht machen.
Inzwischen habt ihr jetzt einen Online-Shop. Der muss ja auch irgendwann entstanden sein.
Das ist durch die Entrepreneurship Summit entstanden.
Okay. Da nehmen wir den Faden nochmal auf an der Stelle.
Das war im Oktober dann. Also wir hatten den Sommer über gemischt, getan, validiert, an der Uni Leute gefragt. Und dann wurden wir angenommen, haben ganz schnell die Etiketten gemacht, draufgeklebt und sind im Endeffekt mit 7 fertigen Produkten und der Idee nach Berlin gefahren. Da haben wir an einem Wettbewerb teilgenommen und das Spielchen da war, 9 Startups gegeneinander. Alle hatten eine Minute auf der großen Bühne vor 1500 Leuten, um ihre Idee so knackig wie möglich vorzustellen. Und dann startete es, weil jeder hatte einen Open-Source-Webshop gekriegt. Und dann konnte man Leute ansprechen auf diese Summit, ob die es halt kaufen wollen. Und der am Ende am meisten Umsatz gemacht hat, gewinnt.
Das ist ja ein spannendes Konzept.
Also ich bin dann nach Berlin gezogen, von Köln weg nach Berlin und habe meinen Master genau in der Zeit angefangen.
Also du hast schon einen sehr, sehr bewegten Zeitraum, ne? Wenn man jetzt auf Sommer 2013 guckt, bis jetzt sind ja eigentlich irgendwie nur 9 Monate oder so. Da muss ja dann unglaublich viel passiert sein. Das ist schon...
Es ist schon der Wahnsinn, aber das ist so... Daniel und ich, wir setzen uns immer sehr ambitionierte Ziele, weil wir einfach vorankommen wollen.
Ja.
Wir wollen nicht rumdümpeln. Unser Ziel ist, dass diese Idee irgendwann in der ganzen Welt ist. Mhm. Und wir möchten diese Kooperative gründen. Also dieser Nachhaltigkeitsgedanke auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch, irgendwie mal Geld zu haben.
Jetzt habt ihr schon einige Kunden, ne? Das Wesentliche passiert ja dann über Versand oder so. Das heißt, zusätzlich kommt jetzt irgendwie auch noch... Bestellungen beantworten, die Produkte verpacken, irgendwie zuschicken. Wie schafft ihr das dann so neben hier? Macht ihr das alles alleine oder habt ihr dann jetzt auch Leute, die euch irgendwie da noch unterstützen?
Also wir haben Leute, die uns unterstützen.
Ja.
Die Summit Entrepreneurship selber war schon eine Herausforderung. Komplett neu, Leute überzeugen, aber danach, da kam die richtige Arbeit. 500 Bestellungen. Und wir hatten nichts. Also die Leute wollten das ja irgendwann haben, also mussten wir uns beeilen. Und dann haben wir in der Nähe von Köln eine hygienezertifizierte Küche gekriegt. Also sogar von einem anderen Gründer, der super nett war. Der hat uns die sogar umsonst gegeben. Und da haben uns eine Anlage reingestellt, um Podcasts und Musik und so hören zu können, haben das ordentlich aufgedreht und Nächte durchgearbeitet. Also wir haben das dann in so, Hygiene war wichtig, haben das in Plastikwannen gemacht, natürlich eher hygienezertifiziert, und dann ging es wirklich darum, mit etwas größeren Maschinen, aber noch nicht professionell, wahnsinnig viel Pulver anzumischen und das zu verpacken und die Etiketten auf diese Tüten zu kleben. Der Wahnsinn.
Und läuft es jetzt immer noch so handgefertigt, oder ihr müsst wahrscheinlich jetzt auch irgendwann daran denken, das ein bisschen mehr zu automatisieren, oder?
Also wir haben die komplette Produktion outgesourced zu größeren Herstellern. Also das mal, es nennt sich Auftragsmischung, und das machen wir mit denen zusammen und die unterstützen uns sehr. Das kann ich jedem empfehlen, mit Passion daran zu gehen. Man steckt damit andere Leute an. Wenn den Leuten das Spaß macht, dann kann man so ein Projekt zusammen machen, auch ohne viel Geld für sowas.
Was mich halt von Anfang an gewundert hat, wir haben uns ja auf der Internorga getroffen und uns schon mal unterhalten, dass ihr von Anfang an auch jetzt in die Fläche gegangen seid.
Also wir sind jetzt noch in der Phase, also durch die Messe, durch die Internorga, das war der nächste riesige Schritt dann. Da waren wir dann zum ersten Mal auf dem B2B-Feld, also Business to Business, an Cafés zum Beispiel zu verkaufen. Auf dieser Bühne sind wir das erste Mal aufgetreten, haben da auch einen Preis gekriegt, was dann viele Leute sehr gut fanden. Also wir waren Finalisten für den Zukunftspreis, wo es um Innovation und Nachhaltigkeit geht. Dadurch haben uns sehr viele Leute kennengelernt. Aber das sind jetzt halt so die nächsten Stufen, alles nach und nach. Irgendwann muss man mehr Geld in die Hand nehmen. Das haben wir für die Internorga auch gemacht, obwohl wir in der Newcomers Area waren.
Und ihr müsst euch relativ spät entschlossen haben, da aufzutauchen. Ja. Also auch da wieder auf den Zeitstrahl geguckt. Ich hätte jetzt gedacht, bei der Internorga muss man sich schon relativ lange vorher irgendwie auch bewerben. Oder funktioniert das in dieser Newcomers Area ein bisschen spontaner?
Man muss sich normalerweise früher bewerben. Es ist auch wieder das mit der Passion. Ich habe da angerufen, ursprünglich für diesen Zukunftspreis. Und dann haben die halt gesagt, nee, man muss auch einen Stand haben. Und da haben wir uns eigentlich blauäugig auf diese ganzen Sachen eingelassen. Und es funktioniert. Also unheimlich viele nette Freunde, die uns geholfen haben dabei. Sonst hätten wir das nie hingekriegt. Also wir sind irgendwie so typische junge Leute, die halt überall unterwegs sind und dann so aus der Heimat von früher noch Leute kennen, die überall über Deutschland jetzt verstreut sind, hier studieren oder da das machen. Man besucht die halt. Wir machen das bei uns im Unternehmen ganz klar so, jeder sagt, was er denkt. Egal ob Gründer, ob Aushilfe in Anführungsstrichen, es ist komplett egal. Jeder sagt das, was er denkt. Weil wir können nur dadurch gut werden, dass man ehrlich ist und sich nicht nur mit Ja-Sagern umgibt.
Was für eine Firmenform habt ihr jetzt gegründet?
Wir haben eine GbR im Moment und werden in einem Monat eine GmbH gründen.
Kann man schon irgendwie etwas darüber sagen, wie viel ihr so im Monat an Produkttüten verkauft? Oder schwankt das noch sehr, oder
schwankt
kann man
sehr
darüber noch gar nichts sagen, weil, also ich schaue immer wieder auf diese kurze Zeitspanne, da kann sich eigentlich überhaupt noch nichts eingeschoben haben.
Also wir haben durch die Entrepreneurship Summit Endkunden von uns begeistern können und die bestellen jetzt durchgehend immer. Das ist natürlich nicht vergleichbar, wenn jetzt so eine Kaffeekette mal bestellt, weil da geht natürlich sehr viel mehr Geld über die Ladentheke. Ja. Da haben wir jetzt unsere ersten großen Bestellungen gehabt. Ist auch jetzt mal eine Herausforderung. Wir danken den Gastronomen so, dass sie nett sind und dass sie Geduld mit uns haben. Aber wir nehmen das halt auch, wenn die irgendwas haben und sagen, das passt mir nicht oder das finde ich cool, dann nehmen wir das halt wirklich auch ins Unternehmen auf. Wir sind offen dafür, dass uns Leute, die viel mehr von ihrem Handwerk verstehen, sagen, wie wir das machen können.
Was sind jetzt so eure nächsten Schritte? Also da ist ja unglaublich viel Bewegung drin. Es wirkt manchmal auch so die glückliche Fügung. Habt ihr jetzt für dieses Jahr irgendwie eine besondere Planung, was ihr irgendwie so als nächste Schritte vorhabt? Oder entwickelt ihr das jetzt erstmal aus dem Anschub, der aus dem bisherigen Bekanntheitsgrad entstanden ist?
Also ein jetzt sehr wichtiger Punkt ist, dass wir die Internorga weiter nachbereiten, weil die Messe vor Ort macht unheimlich Spaß. Danach kommt aber erst die richtige Arbeit. Vertriebsziele haben wir uns gesetzt. Also wir möchten gerne mindestens 200 Cafés bis Ende des Jahres haben. Einfach immer mit dem Kunden in Kontakt bleiben, immer mal wieder vorbeifahren und mit den Leuten sprechen. Und Finanzierung ist natürlich eine große Sache.
Genau, das wäre jetzt etwas, was mich interessiert. Wie macht ihr das mit der Finanzierung? Sucht ihr nach irgendwelchen Investoren, die das dann machen? Oder ich habe gerade auch in diesem Startup-Bereich jetzt mitgekriegt, dass viele auch versuchen, das über Crowdfunding zu machen und das zum Teil auch sehr erfolgreich zu laufen scheint. Was habt ihr davor?
Bis jetzt haben wir es über Eigenkapital finanziert. Ja. Crowdfunding werden wir auch machen. Das Video davon ist schon in der Mache. Also als wir damals in Köln in dieser ersten Küche da produziert haben, in dieser Hygienezertifizierung.
Damals, vor 9 Monaten?
Genau das.
In dieser langen zurückliegenden Zeit von 9 Monaten.
Da war schon ein Freund von uns dabei, der viel mit Filmen macht. Ja. Und der hatte schon die Kameras dabei und hat das mit aufgenommen. Und das Video ist jetzt zu 70% fertig für Crowdfunding. Das ist das nächste, was wir angehen wollen. Investoren haben wir schon akquiriert, sind jetzt in den Gesprächen gerade dafür. Was wir noch suchen, sind Investoren, die ihren Schwerpunkt auf der Gastronomie haben. Also die da in dieser Branche tätig sind, die sich da gut auskennen. So jemanden suchen wir noch.
Wozu passt euer Produkt jetzt besonders gut? Also häufig ist es ja auch etwas, was dann bei einem Gastronomen ins Konzept passen muss. Gibt es da irgendeine Ausrichtung, wo man sagen würde, da passt immer oder passt es eigentlich für jedes Café?
Es passt im Endeffekt für jedes Café, jedoch kommt es auf die Vorstellung des Gastronoms, womit man unser Produkt halt gut anpreisen kann, sind 2 Punkte. Das ist Innovation und das ist Nachhaltigkeit. Unser Produkt ist in der Gastronomie als wachmachender Kakao einfach eine komplette Neuheit. Also es ist eine gute Möglichkeit für Gastronomen, sich abzusetzen von den vielen anderen Cafés, die es da gibt.
Passt es zum Beispiel zu sowas wie den Röstereicafés, die es hier in Hamburg ja auch relativ viel gibt? Dann ist es ja eigentlich eine Art Konkurrenz zu dem Kaffeeprodukt oder zu der Kaffeeproduktpalette, die die dann häufig anbieten.
Also wir sehen das als Ergänzung. Es ist eine Konkurrenz zum normalen Kakao, was Erwachsene angeht. Da haben wir den Vorteil, alle Kinder kennen Kakao. Als Erwachsener wird das plötzlich uncool. Und das wollen wir ändern. Weil das liegt daran, dass unserer Meinung nach Kakao zu süß ist. Wenn man Kaffee trinkt, viele machen es auch wegen der Wirkung. Das decken wir auch ab mit dem Guarana. Wobei wir darum wieder keine Konkurrenz zu Kaffee sind. Es ist zwar in beiden Koffein drin, aber in Guarana ist das Koffein an Gerbstoffe gebunden. Das heißt, es wird nach und nach aufgenommen. Dadurch wirkt es länger, bis zu 4 Stunden, und es wirkt schonender. Also Menschen, die zum Beispiel keinen Kaffee vertragen, die können Guarana ohne Probleme trinken, haben kein Sodbrennen, keine Nervosität, keine Magenprobleme. Diese Sachen kommen nicht.
Überdosieren kann man es wahrscheinlich trotzdem, ne? Also ich denke jetzt so an Energy Drinks, die bei Jugendlichen ja mitunter auch exzessiv genossen werden und dann mitunter auch doch zu entsprechenden Überreaktionen führen.
Es gibt eine Obergrenze für Koffein, ganz klar. Bei Energy Drinks ist oft das Problem, dass halt so viel Zucker drin ist und dass es Taurin ist. Taurin ist ein künstliches Koffein, wenn man so sagen möchte. Ja. Und das wird halt sehr schnell ins Blut aufgenommen und dadurch in Mengen. Bei dem Guarana ist es so, dass es nach und nach wirkt.
Jetzt habt ihr auch ein Gua-Produkt für Kinder. Wie funktioniert das dann? Ist das Guarana frei?
Das ist Guarana frei, ja. Das haben wir mal für einen Kunden entwickelt. Und ja, da an sowas lernt man auch wieder. Ne? Dann erklärt man Guarana und erklärt die Produkte und ich würde sagen, 50% der Gastronomen fragen nach, ihr könnt doch kein Guarana an Kinder geben. Also das Gua Kids ist ohne Guarana.
Und bleibt ihr dann in der Getränkeausrichtung? Oder ich habe gesehen, man kann ja Guarana auch noch anderweitig verwenden. Ihr habt irgendwie Rezeptideen auf eurer Homepage, wo es um Gebäck geht. Stellt ihr euch vor, dass ihr das in der Beziehung irgendwie auch als Produkt erweitern wollt? Oder wollt ihr es für Bäcker als mögliche Zutat anbieten und selber aber jetzt nicht irgendwelche gebäckmäßigen Endprodukte anbieten?
Genau das Letzte, was du meinst. Also wir wollen das als Zutat an Cafés, die selber backen, an Bäckereien geben, dass die einfach selber kreativ werden können. Selber kreativ sein, selber was draus machen. Das ist so unser Ansatz da. Ja,
aber es könnte sein, dass es dann andere Mischungen braucht. Also andere Mischungen von eurem Pulver, wenn man es jetzt für Gebäck zum Beispiel verwenden wollte. Oder ist es nach wie vor das gleiche Produkt?
Also wir haben dafür, für diesen Grund, Guavach entwickelt, was komplett ohne Würzung ist.
Ah, okay.
Und da ist viel Kakao, also es sind 46% Kakao drin. Und es ist mehr Guarana drin. Das heißt, man muss nicht so viel in das Gebäck reinmachen und es wirkt trotzdem. Es ist halt schön einfach damit zu backen, weil alle Rezepte, die Kakao haben, statt dem Kakao gebe ich unser Pulver rein, das Gua-Pulver. Und da kann man rumexperimentieren. Wir sprechen mit vielen Gastronomen, auch Frozen-Joghurt-Leuten oder alles, was einem einfällt. Das sind halt irgendwie wie Neuigkeiten, also Innovationen geboren werden, ja, dass man was macht, was nicht den Konventionen entspricht.
Das hast du gerade erwähnt, dass ihr noch einen Preis gewonnen habt, gerade erst?
Das war gestern, ja. Wir haben an dem BPW Businessplan-Wettbewerb teilgenommen. Der ist in Berlin und Brandenburg. Und ja, da haben wir uns beworben für. Es war natürlich viel Arbeit.
Und kann sagen, das heißt, der Businessplan, der zu Anfang fehlte, den habt ihr jetzt aus der aktuellen Situation heraus, mit der Perspektive nach vorne, noch viel fundierter, sage ich mal, jetzt neu entwickelt.
Die Zeitlinie war ja von Sommer, Produkt entwickeln, bis jetzt Businessplan Preis gewinnen und große Kunden haben. In der Mitte, also im Oktober, habe ich das Studium angefangen. Innovation Management und Entrepreneurship.
Das ist das, okay.
An der TU genau. Berlin. Ja. Und wir haben ein Modul in unserem ersten Mastersemester gehabt, das hieß Venture Campus. Das ist das, wo man sich hinsetzt, Ideen entwickelt und einen Businessplan dazu schreibt.
Ja.
Ich habe dann da halt Gua Fair mit reingebracht, unsere Idee, weil es war validiert durch die Entrepreneurship Summit. Das heißt, wir konnten damit weiter was machen und konnte dafür 4 Leute begeistern, dass wir das dann im 6er-Team gemacht haben. Und da haben wir den Businessplan geschrieben, die ganze Finanzplanung gemacht und diese Sachen.
Und was jetzt auch eine gute Grundlage ist für Crowdfunding,
ja, genau.
Euren Businessplan zu hinterlegen. Ja.
Und es hat Spaß gemacht in dem Team, also es war sehr international, ganz viele Hintergründe. Wir haben zum Beispiel eine Studienkommilitonin aus dem Iran dabei gehabt. Komplett andere Eindrücke, ganz andere Inputs für diesen Businessplan. Und ich denke, das hat uns stark gemacht, obwohl wir alle selber in dem Schreiben von so einem Businessplan null Ahnung hatten. Hat jeder doch, Inga zum Beispiel hat im Marketing in Shanghai gearbeitet. Ich komme aus einer naturwissenschaftlichen Richtung. Daniel hat VWL in Köln studiert. Alle haben irgendwie was mit reingebracht. Ingenieur war dabei, im Finanzhintergrund. Und so haben wir das irgendwie alles zusammengebracht und da ist dann der Businessplan draus geworden. Den haben wir dann eingereicht bei der BPW. Und ja, jetzt haben wir den ersten Platz gemacht.
Ist super. Ist das noch mit irgendwelcher geldlichen Unterstützung verbunden oder ist das erstmal nur für einen selber natürlich auch ein ganz wichtiger Hinweis, dass das eigene Konzept gut funktionieren könnte?
Wir kriegen für den ersten Preis 4.000 Euro. Und das geht, das ist schon genau eingeplant. Erstmal kriegt jeder, der in diesem Unikurs mitgemacht hat, in unserem Team, den Businessplan zu schreiben, kriegt gleich einen Anteil. Also wir teilen das durch 6 dann. Und wir werden eine große Dankeschön-Party in Berlin machen. Also es ist nichts Großes, aber einfach mit Musik und ein bisschen Bier da und Grillen und Ruhe natürlich. Ja, das ist so die Idee.
Wenn ich das alles so höre, habe ich den Eindruck, dass du eigentlich irgendwie einen 48-Stunden-Tag haben müsstest.
Ja.
Insgesamt siehst du aber ausgesprochen wach aus.
Woher kommt wohl das?
Wie schaffst du es überhaupt, das alles auf die Reihe zu kriegen? Du schläfst wahrscheinlich wenig, oder?
Nicht so viel, das stimmt. Also, ja, Gua, wir haben zu Hause das ganze Zimmer damit voll gestapelt, von daher, das ist schon mal gut. Und die WG trägt das auch immer gerne. Einfach diese Passion dahinter. Man hat immer mal Situationen, wo man sich denkt, Mann, ich müsste für diese Klausur lernen. Ich muss da jetzt unbedingt anfangen. Aber gleichzeitig muss ich auch telefonieren oder dies machen und mich darum kümmern. Und ich liebe einfach das Unternehmen. Also das ist unser Baby. Und wir ziehen das Baby auf. Es ist momentan, fängt es mit der Pubertät an. Aber irgendwann wird es erwachsen sein. Und dann können wir vernünftig damit arbeiten. Und das ist einfach unsere Zukunft. Daran glaube ich mit allem, was ich habe. Deswegen bin ich unglaublich motiviert, dafür zu arbeiten. Und wir haben uns das eben so rausgesucht, dass es uns Spaß macht mit den Menschen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Auch wenn man dann arbeitet, sitzt man zusammen irgendwo in der WG-Küche, trinkt ein gemütliches Bierchen und spricht halt einfach darüber. Und so kommen meiner Meinung nach sehr gute Ideen raus.
Das war ein super Schlusswort, Heiko. Ich danke dir.
Sehr gerne, danke schön.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gründergeschichten aus Hamburgs Gastronomie auf leinenlos-blog.de.